Nichts kommt als Thema Schule her. Jeder und jede hat dort einen prägenden Teil von seinem Leben verbracht. Und das macht uns natürlich alle zu ausgewiesenen Expertinnen und Experten, wenn es ums Thema Schule geht. Zumindest ist das das Gefühl, das wir haben. Darum reden wir heute mit jemandem, der wirklich eine Ahnung hat, wenn es ums Thema Bildung geht. Und der sich auch seit Jahrzehnten schon mit dem Bildungssystem befasst. Und er kennt alle Perspektiven. Einerseits als älterer Teil, er ist Bildungswissenschaftler und er kennt auch die Lehrerbildung und ist selber sogar auch mal Lehrer gewesen. Es ist der Horst Biedermann, der heute bei uns ist. Und der Horst Biedermann, er ist seit dem Jahr 2016 Rektor an der Pädagogischen Hochschule in St. Gallen. Im Rahmen der Erarbeitung dieser neuen Studie von der Stiftung Zukunft.li Bildung Liechtenstein – Innovation durch Schulautonomie und Wettbewerb hat sich auch Doris Quaderer von der Stiftung intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Sie ist Projektleiterin und Mitautorin von dieser jüngsten Studie von der Stiftung. Herzlich willkommen, Herr Biedermann, Frau Quaderer. Ich bin der Sigvard Wohlwend, ich habe eine eigene Schulkarriere und ich habe zwei Söhne durch die Schule geholfen zu navigieren. Und immer wieder hatte ich das diffuse Gefühl, da läuft etwas nicht ganz richtig. Jetzt, Doris Quaderer, decken sich meine persönlichen Erfahrungen mit der Situation, wie sie an der Liechtensteiner Schule vorherrschend?
Sie müssen zuerst vorweg schicken. Also wir haben ganz viele engagierte Lehrpersonen bei uns im Land. Und die Aufgabe der Lehrpersonen ist in den letzten Jahren sicher nicht kleiner geworden. Es ist anspruchsvoll, eine Aufgabe wahrzunehmen. Und ich glaube, da sind wir jetzt schon bei einem der Kernpunkte, die wir in unserer Studie ansprechen, nämlich, dass sich auf das Umfeld oder die Rahmenbedingungen in den letzten Jahrzehnten stark verändert haben. Wir haben sehr viel heterogenere Klassen. Wir haben andere Verhältnisse daheim, auch in den älteren Häusern zum Teil. Wir haben ein anderes auf ein Umfeld reinschauen, dass wir heute nur mehr so in dörflichen Teil wohnen, sondern zum Teil auch ein bisschen städtischen Charakter haben. Wir haben Digitalisierung, es ist ganz ein grosser Einfluss, den es hat auf die Schule, wenn wir jetzt noch schon an ChatGPT denken, also ich denke jetzt an meine Kinder, die ab und zu ihre Aufsätze halt auch mit diesen Tools schreiben mittlerweile und die Lehrpersonen, die mit diesen ganzen Sachen auch konfrontiert sind. Und dann gibt es noch weitere Themen wie Klimawandel, wie Migrationsströme, die auch einen hohen Einfluss haben und bis ins Klassenzimmer auch vordringen. Und ich denke, eben die Rahmenbedingungen sind entscheidend, die sich verändert haben und da müssen wir eben mit der Schule auch können, denen Rechnung tragen.
Herr Biedermann, würden Sie die Einschätzung teilen von der Frau Quaderer? Es läuft gut im Prinzip, aber die Rahmenbedingungen haben sich verändert.
Ja, ich teile die Einschätzung. Ich teile die Einschätzung über, vor allem in einer Perspektive, dass sich die Welt verändert hat. Also wir haben die Schule geschaffen in der Nachindustrialisierung. Wir haben die Schule geschaffen für ein ganz bestimmtes System. Wir haben die Schule geschaffen für einen ganz bestimmten Arbeitsmarkt. Und die Welt haben wir so nur mal vorliegend. Also Schule funktioniert sehr gut in dieser Perspektive. Wir haben hervorragende Lehrer, Lehrpersonen, die dem gerecht werden. Absolut. Die Frage ist einfach, ob wir mit dem Modell nach unseren Generationen für ihr Erwachsenenleben für die Zukunft vorbereiten können. Und dort stelle ich die grosse Frage.
Ist das so die Frage, die Sie, Frau Quaderer, in der Studie gestellt haben? Ist das Bildungssystem das Richtige, das wir für Liechtenstein brauchen für die Zukunft?
Ja, wir haben eigentlich den Fokus sehr hoch angesetzt. Also wir haben einmal geschaut, was muss eigentlich der Staat für Rahmenbedingungen geben? Wo kann er eigentlich das Schulsystem beeinflussen, dass eben dann unten dran eben dann gute Arbeit geleistet werden? Also wir haben nicht gesehen, wir sollten den Lehrplan so und so machen oder wir haben nicht in die Klassenzimmer reingeschaut und gesehen, wir sollten genau nach dem pädagogischen Konzept unterrichten, sondern wir haben eigentlich die Flughöhe sehr hoch gewählt und haben geschaut, was kann der Staat der Schule mitgeben, wie kann er die Schule befähigen, wie kann man die Rahmenbedingungen und Gesetzeslage setzen, dass eben die Schule die Freiheiten haben, dass sie sich individuell auch entwickeln oder eben den Schulentwicklungsprozess durchmachen, wo sie das Gefühl haben, dass das auf ihre Schülerinnen und Schüler passt. Und darum eben ist die Flughöhe sehr hoch und ist nicht eben bei den Pädagogen angesetzt, sondern eigentlich wirklich bei der Politik und bei der Steuerungsebene.
Die verschiedenen Themen. Also es sind ja drei Empfehlungen, die Sie in dieser Studie machen. Das eine ist die Schulautonomie. Jetzt, Liechtenstein ist ja jetzt nicht ein wahnsinnig grosses Land, immer mit 40'000 Einwohnern. 4'700 Schülerinnen und Schüler gibt es da. Meine, in Deutschland gibt es Gymnasien, die haben 2'500 Schülerinnen und Schüler. Das ist auch Schule. Machen wir es da nicht ein bisschen sehr kleinteilig, wenn wir sagen, jede Schule soll dann für sich entscheiden, was Sache ist?
Ich glaube, das ist gerade ein grosser Vorteil. Das ist ein grosser Vorteil, als dass man viel individueller hantieren kann. Der grosse Wandel der Gesellschaft ist ja derjenige, wo wir die Schule geschaffen haben, für die Strukturen, wenn wir sie heute haben, wenn sie wir wahrscheinlich alle erlebt haben. Wir haben ja jetzt seit vielen Jahren die Stabilität in der Schule drin, oder? Damals hat man auf eine Standardisierung vorbereitet. Man hat auf eine Berufslaufbahn vorbereitet, wo man eigentlich in der Regel geblieben ist. Man ist in einem Beruf geblieben und man hat weitgehend standardisierte Modelle gehabt, standardisierte Prozesse in dem Beruf drin. Heutzutage haben wir eine Vielfalt. Wir alle wissen es. Berufe verschwinden, andere neue Berufe kommen. Sie wandeln sich. Wir haben ganz neue Aufgaben. Wir müssen also im Beruf selber uns immer wieder weiterentwickeln. Wir machen eine Grundbildung und wissen, mit der Grundbildung kommen wir in einen Prozess hin. Und das bedeutet auch, dass wir die Schule grundsätzlich viel, viel vielfältiger, breiter auslegen müssen, dass wir die Fächer viel breiter auslegen müssen, dass wir Themen viel breiter auslegen müssen, dass wir die grossen Themen aufnehmen müssen, die die Gesellschaft beschäftigen wird, heute und aber auch in der Zukunft. Also die Standardisierung gibt es nicht mehr. In unserer Kleinheit, die wir haben, haben wir die grosse Chance, dass wir in dieser Vielfalt drin unterschiedliche Modelle entwickeln kann und die Modelle dementsprechend anbieten kann, als dass man nur dem gerecht wird, was Schülerinnen und Schüler mitbringen. Das Weltwissen liegt offen. Wo wir nach der Schule gegangen sind, war das Weltwissen über Lehrperson. Und sie hat es uns häppchenweise zugehen lassen. Heutzutage kommen die Schülerinnen und Schüler in die Schule und haben viel, viel grössere Wissensstände als manchmal die Lehrperson. Das Weltwissen liegt offen und als Lehrperson muss ich jetzt mit den Schülerinnen und Schülern, mit dem grossen Weltwissen in einen Prozess einsteigen, als dass sie sich dementsprechend entwickeln können. Darum haben wir die riesen Vorteile, eben mit kleineren Einheiten arbeiten zu können und nur 2000 ins Gleichmodell hinführen zu müssen. Sondern versuchen, weniger Schülerinnen und Schüler zusammenzubringen, die aber dann nach ihren Interessen, nach ihren Bedürfnissen eben ihr Modell hinzuführen. Das ist der grosse Vorteil für unsere Kleinheit. Wir sind schneller, wir sind agiler, wir sind flexibler als in einem grossen System.
Vielleicht müssen wir den Konjunktiv verwenden. Wir könnten schneller sein, wir könnten agiler sein. Weil es hat doch so ähnliche Versuche gegeben. Stichwort ist Spes, das war im Jahr 2009 umeinander, wo dann doch eine knappe Mehrheit gefunden hat, keine Experimente. Und wenn ich das richtig nachgelesen habe, ist ja das auch rausgekommen in der Befragung nach deren Abstimmung, dass die Leute ja, zu viel Veränderung ist nicht wirklich akzeptiert worden oder nicht gutiert worden. Und jetzt sind wir 15 Jahre später mit einem ähnlichen Ansatz da, individuell. Wie soll das Ihr Modell ausschauen, das Sie erarbeitet haben?
Also, wenn man denkt, jetzt sind 15 Jahre der Reihe eingeflossen, jetzt kann man das Thema vielleicht wieder mal bringen. Ja, wir wissen natürlich, dass dort mal bei Space ist es recht heftig diskutiert worden, ist sehr emotional diskutiert worden. Und eben, wie Sie eingangs gesehen haben, es ist ein Thema, wo jede Person und jeder und jede mitreden kann, weil jeder hat eigene Erfahrung, jeder macht eigene Erfahrungen mit den Kindern. Aber wir haben darum das Gefühl gehabt, ich meine, die Ansätze, die Space verfolgt hat, eben mit mehr Schulautonomie, mit freier Schulwahl, das sind jetzt Ansätze, die man bei uns auch wieder findet, auch bei der Aufhebung von der Dreigliedrigkeit, der Stockwitz, findet man bei unserem Ansatz auch wieder. Aber wir täten das gestaffelt, wie gestaffelter umsetzen. Also die Reformschritte quasi aufeinander folgen lassen. Dass man zuerst einmal der Schule ein Entwicklungspotenzial gibt, dass man zuerst der Schule eben die Autonomie räumt, dass sie ein Profil entwickeln kann, dass sie sich entwickeln kann und irgendwie auch profilieren. Und dann erst der zweite Schritt wählen, dann, um dann eben öffnen und sagen, okay, jetzt macht es Sinn, eben wie der Horst Spiedermann gesehen hat, dass jedes Kind kann selber wählen, welche Schule passt jetzt am besten zu mir. Aber zuerst muss man ein unterschiedliches Angebot haben, zuerst muss sich es entwickeln und dann macht der zweite Schritt auch Sinn, dass man sagen kann, okay, vielleicht in einer Schule, wo mehr musisch kreativ gefördert wird und da fühle ich mich daheim und dann ist jene Schule dann halt vielleicht schade und nicht zu Mauern und dann geht man vielleicht in jene Schule und dass man dann eine Wechselung ermöglicht.
Aber ist denn nicht aber jetzt das Problem, dass wenn sich jetzt die Schulen entwickeln und es gibt noch keine freie Schulwahl, dann wenn Sescha dann das auf musisch ausrichtet, sich das Schulzentrum Unterland 1, muss man jetzt ja mittlerweile sagen, und dass dann die mathematisch begabten Menschen dann halt am falschen Ort sind?
Es kann man vielleicht auch, kommt dann darauf an, in welchem Zeitraum, dass man das anschaut. Oder vielleicht kann man so den Übergangsweise dann schon mal eine gewisse freie Schulwahl zulassen, muss man dann alles noch genauer anschauen. Aber ich denke jetzt nicht gerade die all in und sagen, jetzt machen wir gerade, jetzt machen wir eure Profil und jetzt starten wir mit freier Schulwahl, sondern ich gebe zuerst einmal den Entwicklungsspielraum an die Schule weiter und sage, wenn wir dann eure Schulautonomie ausbauen, dann eure Schulautonomie stärken, dann euch überlegen, wo wollen wir euch positionieren, was wollen wir von einer Ausrichtung haben und den eben ermöglichen, zum die Wahlfreiheit zu haben.
Diesbezüglich ist bedeutsam, dass Profilierung jetzt im Sinn von der Thematik ist die eine Seite. Die grosse Kraft ist, dass wir überhaupt Profilierung vorantreiben. Also in PISA ist das grosse Ziel von OECD herauszufinden, welches Schulsystem überhaupt überlegen ist am anderen. In dem Sinne ist PISA ja grandios gescheitert. PISA hat nicht ein Schulsystem eruieren können, herausfinden können, wo einem anderen überlegen war. Was sie aber herausgefunden haben, ist, dort, wo man den Lehrpersonen, wo man den Schulleitungen die Möglichkeit gibt, dass sie ihre Profile entwickeln, dass sie sich als Team finden mit der gleichen Vision, dort sind sie erfolgreich gewesen. Und es ist ganz egal, in welchem Bereich drin, dass sie sich bewegt haben. Und darum, glaube ich, hat die erste Phase schon eine enorme Kraft. Die Lehrpersonen sagen, ihr habt Verantwortung, aber eben Möglichkeit verbunden. Möglichkeit mit der Verantwortung, die Schule so zu prägen, wie wir das sehen, wie wir sie auch prägen möchten. Und das wird eine enorme Kraft entwickeln, die gerne nur so bedeutsam ist, in welche Fachlichkeit man schwerpunktmäßig hingeht. Darum habe ich keinen Respekt von der ersten Phase, sondern ich habe das Gefühl, das gibt einen enormen Schub von der Schulentwicklung. Aber danach werden sich die Profile herausbilden. Und dort möchte ich dann schon, dass man es offenlegt, dass die Schülerinnen und Schüler, die Eltern mit den Schülerinnen und Schülern zusammen, vielleicht auch mal einen Wechsel vornehmen. Aber ich bin überzeugt, es wird nicht die grossen Wechsel geben im Liechtenstein, sondern der Schub ist die Schulentwicklung. Kraft der Lehrpersonen zu geben und der Schulleitungen zu geben.
Und ich glaube, eine Kraft haben wir schon gesehen, eben gerade bis BS, da hat es ganz viele Arbeitsgruppen gegeben mit Lehrpersonen, die sind ja schon sehr weit gewesen mit den Profilentwicklungen dort und sehr motivierte Teams sind dort daran arbeiten gewesen. Und ich glaube, der Frust ist drum oder das Thema ist drum so gebodigt worden, weil nachher der Frust so gross war, schon irgendwo umeinander, weil man so viel geschafft hat, so viel Energie reingesteckt hat und nachher hat man die Möglichkeit nicht gehabt, durch den Erfolgsentscheid natürlich. Und darum ist ich habe ich so wahrgenommen, ich werde ein bisschen die Luft draussen gesetzt, um jetzt noch einmal so etwas in Angriff zu nehmen.
Wir reden jetzt hier von Profil, das es dann gibt. Und wir reden davon, also wir kennen unser Schulsystem, man geht zuerst in die Primarschule 5 Jahre und dann nachher geht man dann weiter in Sekundarstufe 1 und gegebenenfalls Sekundarstufe 2. Reden wir dann da auch von der Primarschule, dass die auch mehr Freiheiten bekommt in der Entwicklung, wie sie möchten, ihre Kinder bilden.
Also ich denke, es ist nicht nur auf die Sekundarstufe belassen, sondern ich denke, es wirklich auf die Primarschule ausweiten, weil ich glaube, eben jede Kraft kann auf der Primarschule entstehen, wenn sie Möglichkeiten haben. Und auch da haben wir schon ein Beispiel bei uns im Land, zum Beispiel Primarschule Schaar, wo altersdurchmischtes Lernen also macht oder eingeführt hat vor ein paar Jahren. Und die haben das eigentlich nicht aus einer Not raus eingeführt, wie jetzt kleine Schulen, die manchmal sagen, okay, da haben wir die ersten 2 Klassen zusammen. Sondern die haben das wirklich aus pädagogischen Hintergedanken, sie haben ein pädagogisches Konzept anders einführen und haben das auch durchgebracht als quasi Schulversuch. Und sie sind jetzt da mit dem sehr erfolgreich auf Weg als Gemeindeschule. Und ich denke, darum sollte man die Möglichkeit auch Primarschulen überlassen, wie sie sich profilieren wollen, was sie von einem pädagogischen Konzept wollen umsetzen.
Unbedingt. Also da möchte ich unbedingt dafür plädieren, dass wir auch das, die Möglichkeit für Primarschule geben. Was man da nicht verwechseln darf, es gibt nicht ein grosses Labor in dem Liechtenstein. Wir haben weiterhin einen festen Rahmenlehrplan. Wir haben ein Curriculum, wo wir uns darauf einigen werden. Und das ist fix. Das würden alle Schülerinnen und Schüler in dem Sinn, oder da kommen alle Schülerinnen und Schüler in Genuss von dieser Förderung und Forderung in dem Bereich drin. Daneben haben wir aber doch viel Freiheiten drin im System. Und wenn wir diese Freiheiten nutzen, dort täte ich schon sehr gerne die Hochheit der Expertinnen und Experten geben, eben der Schulleitungen, zusammen mit den Lehrpersonen. Und in diesen Freiheiten drin entwickeln wir die Profile. Also, weiterhin hohe Erwartungen in die Schule an einen Kerncurriculum, ich nehme jetzt den Begriff, weil er eine Weile ist der verpönt war, aber es ist wichtig. Aber
das heisst auf gut Deutsch, wer aus der Schule rauskommt, kann im Wesentlichen das Gleiche. Richtig. Es ist halt und auf anderen Wegen richtig. Ist das erarbeitet worden.
Ja, absolut. Absolut, wer aus der Schule rauskommt, wird die gewissen Fähigkeiten mitbringen. Das wird fix sein. Ich persönlich würde eigentlich dafür plädieren, die Festlegungen zu reduzieren. Ich brauche nicht, was Gott, wie viele 1000 Kompetenzen, die ich definiere. Man könnte das sehr gut reduzieren auf die grundlegende Fähigkeit, aber die muss jede Schülerin, jeder Schüler sich aneignen. Absolut. Aber daneben sollten wir vom Rotstift zum Grünstift wechseln. Die Schülerinnen und Schüler zum Fliegen bringen. Nicht immer nur korrigieren, nicht immer nur sagen, was wir falsch machen, sondern dort, wo du stark bist, mach dich noch besser. Komm zum Fliegen, oder? Dann haben wir die leuchtenden Augen, dann haben wir die Leidenschaft. Dann würden wir auch gut in den Fächern oder in den Bereichen, wo wir nicht so gut sind. Dann kann man es viel besser verkraften, dass wir auch mal etwas aufarbeiten müssen. Und das fehlt mir heutzutage noch in der Schule drin.
Man will die zum Fliegen bringen, die Schülerinnen und die Schüler, mit, indem man den Lehrplan entschlackt. Ist das der richtige Brief? Oder das Curriculum entschlackt?
Das wäre mein Ansatz. Das ist gerne kein Ansatz von dieser Studie. Das okay. geht einen Schritt weiter.
Okay, jetzt sind wir schon wieder eine Nummer weiter. Okay.
Ja,
aber das heisst, die nächste Studie kommt dann quasi
die automatisch. Nächste Studie müssen wir dann angehen. Ist nicht da Teil davon, aber ist mein Ansatz immer, wenn wir schlussendlich den Schulalltag so füllen, dass wir keine Freiheiten mehr haben, dann ist es gerne nicht möglich. Aber jetzt in der Studie sagen wir, gehen die Möglichkeiten überhaupt der Lehrpersonen, der Schulleitungen, damit sie eben ihre Vision entwickeln können in den Freiheiten, die sie haben. Und danach müssen wir dann schauen, wie wir ihnen die Freiheiten vielleicht noch ein bisschen weiter ausweiten können. Aber das wäre ein zweiter Schritt.
Und wenn man viele Freiheiten hat, muss man aber gleich noch eine Kontrolle pflegen, damit eben am Schluss die Leute ungefähr auf einem ähnlichen Stand den die Schule verlagern. Wie soll denn das auslagen? Also wie schaut die Kontrolle heute aus und wie soll sie denn auslagen nach Ihren Empfehlungen?
Also ja, eben, man gängt dann quasi für Input-Steuerung, eben, sagen wir dann in der Studie. Also heute gibt man ja alles bis ins kleinste Detail vor, Klassengröße, Anzahl Lehrpersonen, das Budget genauestens ausgerechnet, gibt man eigentlich alles der Schule vor, da gibt es quasi fast keinen Spielraum. Und wir gehen dann dort zurück, neben der Schule die Freiheit lassen oder mehr Freiraum einräumen, dann aber dafür die Output-Steuerung, also Output heisst, man schauen, was dann dabei rauskommt und dann dort schauen, eben, dass man die Ziele erreicht. Und das kann man mit Leistungstests arbeiten, die man jetzt ja schon macht. Man tut die Schüler in gewissen Schulstufen dann sie Tests ausfüllen und dann schaut man, wo stehen sie überhaupt. Aktuell werden die Testergebnisse noch nicht wahnsinnig ausgewertet, also könnte man noch mehr rausholen aus diesen Daten und könnte schauen, eben, wo schon Schule. Man kann bis zu einzelnen Klassen nachher theoretisch kannst du es auswerten und kannst schauen, wo steht wo stehen die Lehrpersonen, wo stehen eigentlich alle Schüler. Und diese Daten werden in anderen Ländern schon viel mehr genutzt. Also da kann man eigentlich viel mehr Daten daraus gewinnen und eben dann gezielt nicht zum Leuten abstrafen, sondern eben zum Schulentwicklung fördern, nutzen. Und das andere ist eben, was wir auch empfehlen, ist, dass wir wieder an einer PISA-Studie teilnehmen. Also die finden alle drei Jahre statt, dass wir auch den internationalen Vergleich wieder hätten, weil wir sind im 2012 sind wir ausgestiegen, haben die letzten PISA-Daten für unser Land generiert und seither wissen wir eigentlich nicht genau, wo wir stehen. Also man kann uns bei Schweizer so ein bisschen angliedern. Aber es wäre auch ein Ansatz, um wieder einmal bei der PISA-Studie mitzumachen, dass wir auch den Langzeitvergleich haben im internationalen Umfeld.
Warum hat denn Liechtenstein aufgehört, an der PISA-Studie teilnehmen? Angst vor dem Ergebnis?
Nein, also man hat dort relativ gute Ergebnisse gehabt sogar. Und ich glaube, es war einerseits ein Stück weit Sparmaßnahme, wo es dann zum Opfer gefallen ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Aufwand, oder? Wenn man hat ja dann wirklich flächendeckend die ganzen 15-Jährigen in unserem Land geprüft. Und eben da ist halt wahrscheinlich eine Kosten-Nutzen-Abwägung gewesen. Aber aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht hat es doch einen recht wichtigen Nutzen, weil wir reden immer davon, Bildung ist unsere wichtigste Ressource und man sieht dann gerne, wir haben eines der besten Schulsystem auf der Welt oder ja, wir sind eigentlich auch stolz auf unser Schulsystem, aber man kann es eigentlich gerne nicht belegen, wir haben eigentlich die Daten gerne nicht, die denen zugrunde legen. Man kann höchstens in der Schweiz ein bisschen schauen, was sie nicht machen.
Ja, bezüglich, also Qualitätskontrolle muss absolut da sein. Qualitätskontrolle muss da sein, der Wandel ist gerne nicht so gross zum heutigen System. Da würden wir auch wieder national Standards festlegen, Lernziele festlegen, die müssen wir erfüllen. Die kann man dann auch graduieren, wenn wir es heutzutage so machen, womöglich auch international ein abstützen, das kann man. Der grosse Wandel, den wir mit drin haben, und der ist mir ein grosses Anliegen, ist, wir gehen weg von einem sozialen Vergleich hin zu Entwicklungsförderungen von Schülerinnen und Schülern. Was haben wir heutzutage? Heutzutage tun wir vor allem Schülerinnen und Schüler mit den Kolleginnen und Kollegen vergleichen. Jetzt, wenn ich Glück habe, dass meine Kolleginnen und Kollegen alle noch ein bisschen weniger können als ich, dann bin ich plötzlich oben auf. Wenn ich Pech habe und in einem Jahrgang bin oder in einer Klasse bin, wo ich viele Kolleginnen und Kollegen habe, die einfach hervorragend in diesen schulischen Belangen sind, dann bin ich plötzlich unter dran.
Also und jetzt gibt es ja eine Quote, wie viele Leute das ungefähr ins Gymnasium sollen und wie viele in die Realschule und wie viele in die Oberschule.
Genau. Die Quote heisst nichts anderes als sozialer Vergleich und nicht meine Leistungsfähigkeit. Und von dem wollen wir wegkommen. Wir wollen eigentlich, dass wir Schülerinnen und Schüler nachher eine Leistung fördert und fordert. Und dort würden wir weiterhin in diesen Standards drinnen arbeiten. Dort würden wir weiterhin in den Lernanforderungen arbeiten, in den Lernzielen arbeiten. Also man kann nicht weg, sondern wir gehen vom Sozialen über zum Leistungsprinzip im Sinne der Individualität. Also die Leistung von einzelnen Schülern, die Leistung von einzelnen Schülern.
Jetzt das dritte Element, das haben wir schon angesprochen, das ist eben die freie Schulwahl, dass dann die Kinder dann halt ein bisschen mehr kreuz und quer durchs Land dann wahrscheinlich fahren. Besteht nicht Gefahr bei der freien Schulwahl, weil wenn man 10 Schulen hat, aber irgendeine Schule ist die beste und irgendeine ist die schlechteste, dann haben wir dann nicht einfach das gleiche Problem, eine ähnliche Thematik, wie wir sie heute haben, oh, Oberschule, uiuiui. Und dann hast du auch, oh, das ist die Schule, ja, die hat er aber in den letzten 2 Jahren nicht so gut abgeschnitten. Und dass dann dort auch quasi dann, ja, für eine Loser-Schule dann entsteht.
Gut, eine Loser-Schule muss man dann halt gezielt entwickeln. Und dort sehe ich natürlich dann auch die Rolle vom Schulamt zum Beispiel, dass man eben dann auch schaut, welche Schulen schneiden denn schlechter ab und was ist denn dort los, oder? Dann kann man ja auch schauen, was sind die Gründe, wie kann man da die Schule unterstützen? Vielleicht braucht sie eine andere Zimmersetzung vom Personal denn dort oder braucht vielleicht irgendwie so ein Coaching von gewissen Lehrpersonen oder eben von der Schulleitung und dass man dann die Schule gezielt auch weiterentwickelt. Und ich denke, dort kann dann das ganze System profitieren am Schluss, eben weil man genau gegenseitig ein bisschen in einem Wettbewerb steht und dann vielleicht auch voneinander lernt und sieht, ah, das funktioniert an dieser Schule gut, vielleicht gehen wir auch in die Richtung. Also dann kann man sich auch gegenseitig befruchten.
Genau das ist das Ziel. Wir wollen ja Schulentwicklung ermöglichen, wir wollen Schulentwicklung unterstützen. Loser-Schulen gibt es nicht im Liechtenstein. Da wollen wir dafür sorgen. Wir haben weiterhin Standards, die Schülerinnen und Schüler erreichen wollen. Jetzt, wenn sie diese Standards nur erreichen, dann muss man natürlich heranschauen. Dann muss eine Schule Unterstützung bekommen. Was ist los? Es kann ja sein, dass es schwierige Gruppenkonstellationen sind. Das kann ja mal passieren. Dann muss man auf dieser Ebene unterstützen. Allenfalls gibt es einmal Situation, dass in einem Team eine Problematik da ist. Dann muss man es dort unterstützen. Also Kontrolle geht darum, auf dieser Ebene verstatten, erreichen Schülerinnen und Schüler die Lernziele? Der Sozialvergleich sollte ja hoffentlich wegfallen. Erreichen sie es nicht? Wenn nicht, welche Unterstützungsmaßnahmen brauchen wir für die Schule? Und ich bin überzeugt, dort, wo die Unterstützungsmaßnahmen greifen, eine wird begehrt sein von den Eltern. Das heißt ja immer mehr Fachpersonal für weniger Schüler.
Mhm. Wenn wir gerade beim Thema Sozialvergleich sind, wie ist das zu erklären, dass in der liechtensteinischen Schule, ja eben je nach Schulstufen, also ist das Gymnasium, Realschule oder Oberschule, der Anteil der Nachnehmer sehr stark variiert. Also im Gymnasium, da heisst man Marxer, Meier, Wohlwend oder Biedermann. Währenddem in der Oberschule sind es eher Nehmer, die jetzt noch nicht so gebräuchlich sind im Liechtenstein. Wo spielt da die soziale Komponente ein? Warum findet das statt?
Ich würde es mal so sagen. Was wir festgestellt haben, ist, aber es waren nach der alten PISA-Studie. Was wir festgestellt haben, ist, nicht nur im Liechtenstein, apropos in St. Gallen, wo ich die Studie dann noch gemacht habe, dass Leistungen von Schülerinnen und Schülern in der Oberschule zum Teil besser waren als Leistungen von Schülerinnen und Schülern im Gymnasium. Also anscheinend ist es nicht nur ein Leistungsprinzip, das greift, bezüglich dieser Zuteilung. Und das sind jetzt viele Faktoren. Man weiß zum Beispiel, dass Bildungsaspiration in gewissen Gesellschaftsschichten einfach viel, viel höher ist. Ich kämpfe darum, dass mein Sohn und meine Tochter dann noch in eine gewisse Stufe hinkommt.
Helikoptereltern?
Zum Beispiel gehört das dort mit dazu. Also dort wird man kämpfen darum. Dann wissen wir auch, dass Peers unglaublich bedeutsam sind. Also ich bin damals auch in die Realschule gegangen. In Eschen, mit Stolz. All meine Kolleginnen und Kollegen sind nach Eschen gegangen. Wir wären nie in den Sinn gekommen, dort zu fahren. Also die Gleichaltrigen sind bedeutsam, nehmen den noch mit, man geht miteinander. Und dann haben wir schon festgestellt, dass der sozioökonomische Faktor doch stark wirkt, dass anscheinend Schülerinnen und Schüler, die jetzt nicht unbedingt bevorzugt, auf einem bevorzugten Bildungshintergrund, so sieht man, einfach in unserer Fachsprache kommt, dass die in der Regel auch nicht wirklich die höhere Stufe anstreben oder eben ihre Eltern das nicht anstreben. Da greifen tatsächlich viele Faktoren, die weit weg vom Leistungsprinzip sind. Und das nennt man dann auch bei unserer Fachsprache Bildungsungerechtigkeit.
Und die ließe sich verbessern?
Ja, also ich denke schon, dass es sich definitiv verbessern lässt, eben wenn man die Selektion erstens einmal nicht zu so einem früheren Zeitpunkt macht. Eben, was ich jetzt auch gelernt habe, als ich die Studie geschrieben habe, dass es fast kein anderes Land auf der Welt gibt, das so früh selektiert. Das hat man in den deutschsprachigen Ländern, aber in anderen Ländern eigentlich nicht. Und ich habe durchaus auch ganz gute PISA-Ergebnisse. Es ist nicht so, dass jetzt wir die Besten wären wie PISA und alle anderen sind viel schlechter, sondern eben, es gibt Länder, wie zum Beispiel Estland oder Kanada, Dänemark, wo es viel besser herbringen, um eben die Gesamtheit abzuholen und wo wir auch nicht so viel haben, wo unten rausgehen. Also schon schockierend ist eigentlich von den Schweizer PISA-Ergebnissen, die jetzt gerade aktuell rausgekommen sind, letzten Dezember, ist ja, dass jedes vierte Kind oder Jugendliche mit 15 nicht ausreichend lesen kann und jeder fünfte nicht ausreichend rechnen kann. Also das sind Grundanforderungen nicht erreicht mit 15. Jedem vierten, jedem fünften. Und es sind unglaubliche Zahlen, finde ich, und absolut nicht würdig für ein Schulsystem, wo so teuer ist wie in der Schweiz und wo von so einer leistungsfähigen Volkswirtschaft kommt. Also ich finde, dort muss man besser herschauen und dort gibt es auch Mittel und Wege, um eben auch die Untersten besser aufzufangen. Andere Länder sagen es, dass es geht. Also es ist nicht so, einfach, dass es einen gewissen Anteil von jeder Bevölkerung gibt, wo man nicht auf das Level bringen. Es ist nicht so, sondern es gibt Mittel und Wege, um einen viel höheren Anteil auf gute Schulleistungen zu bringen. Und ich denke, dort ist es ein zentraler Ansatz, eben um die Frühselektion aufzuheben, aufzuweichen, um zu schauen, dass man dort wirklich auch stark mit schwerer Mist und dass die voneinander lernen kann, profitieren kann. Und jetzt, was der Herr Biedermann vorher gesagt hat, mit den Leistungsüberschneidungen, hat man bei uns einmal eine Langzeitstudie gemacht, wo man alle die Standardprüfungen von den 15-Jährigen ausgewertet hat, von 2000 bis 2014. Und dort hat man zum Beispiel in Mathe gesehen, dass etwa die besten 40% der Oberschüler gleich gut abgeschnitten haben, weil die schlechteren 40% vom Gymnasium. Also da gibt es eine riesige Schnittmenge, wo offen da ist, noch mit 15. Und wo man eben gemeinhin wahrscheinlich denkt, da gibt es gar keine Überschneidung. Aber die Überschneidung ist eben sehr gross. Und ich finde, dem sollte man besser Rechnung tragen.
Und das Ergebnis ist tatsächlich bemerkenswert, oder? Wir wissen, für Bildungsforschung eigentlich schon lange der stärkste Faktor bezüglich Leistungsentwicklung ist die Erwartung. Jetzt ist die Erwartung von einer Lehrperson zumutig. Ich traue dir das zu, dass du das kannst. Ist die Erwartung natürlich vom Elternhaus. Aber am stärksten ist eben die eigene Erwartung. Traue ich mir das zu? Was passiert mit einem jungen Mensch, der nachher in einer Dreigliedrigkeit ins unterste Drittel eingeteilt wird? Die Erwartung an kein Zimmer. Ich bin ja der Rest, oder? Ich bin am Schluss von dieser Rangliste. Dann kann ich als Lehrperson noch so Erwartungen sprechen. Ich selber habe nur wirklich die Hoffnung in mich drin. Und darum geht das Zimmer. Darum ist es eigentlich bemerkenswert, dass doch Schülerinnen und Schüler in dem System drin immer noch so gute Leistungen bringen. In der Regel wird die Schere grösser. Also die Schere wird aber grösser, weil sie einfach die Unterstützungsmaßnahmen im Sinne von Erwartungshaltung nur haben.
Jetzt als Stiftung Zukunft.li, als wirtschaftsliberale Stiftung, Bildungsthema ist ja auch eine Thematik, dass man uns wahrscheinlich das nicht leisten kann, dass, wenn wir annehmen, dass die Zahlen ähnlich sind im Liechtenstein, dass 15-Jährige 20%, 25% eben nicht genügend rechnen können, nicht genügend lesen können. Dass uns ja sowieso Arbeitskräfte fehlen, die jetzt dann in Pension gehen bald einmal und zu wenig Nachwuchs vorhanden ist.
Ja, es hat sehr eine volkswirtschaftliche Komponente, natürlich, oder? Ich denke, eben die Investition in Bildung ist darum auch sehr wichtig. Und ich glaube, es ist allen Politikern bei uns im Land bewusst und Politikerinnen. Also es gibt immer den Satz, Bildung ist die wichtigste Ressource bei uns im Land. Habe ich x-mal gegoogelt und in den Landtagsprotokoll nachgeschaut, wie mal das der vorkommt. Und er wird natürlich immer wieder gebraucht. Wir haben Nuance von den teuersten Bildungssystemen, kann man sagen. Also unser ist noch teurer als wir in der Schweiz. Unser Schuljahr kostet uns etwa im Schnitt, glaube ich, etwa 26.000 Franken pro Schülerin und Schüler. In der Schweiz ist es ein bisschen tiefer. Also wir lassen uns einiges kosten. Und von dem her sollte man eigentlich schon davon ausgehen, dass wir dann noch das Optimum rausholen. Und es tun wir im Moment nicht. Und es ist eigentlich das, was wir kritisieren. Und es hat natürlich für die Individuen einen Einfluss. Eben gerade wenn man mal in die Oberschule eingeteilt ist, gibt es jetzt aus Liechtenstein leider auch keine Daten, aber in der Schweiz gibt es Daten, wo man eben dann verfolgt hat, wo gehen denn die Leute hin, also wo entwickeln sich die hin, wenn sie einmal selektiert sind, wo sich schon sagen, wenn man mal eben in einer Oberschule oder in der Schweiz hast, den Sekt C eingeteilt ist, dass man dann vielfach eben eine weniger anspruchsvolle Lehre hingeht. Und dann werden halt die Hürden immer grösser. Man kann dann schon sagen, ja, ist ja eine Durchlässigkeit. Aber eine Durchlässigkeit ist dann eben de facto nur da. Weil dann, wenn du dann von einer nicht anspruchsvollen Lehre, wo vielleicht kein Englisch mehr gehabt hast, und es haben die meisten handwerklichen Lehrer haben kein Englisch mehr im Lehrplan drin, nachher willst du in eine Berufsmatur hingehen, dann ist der Sprung natürlich wahnsinnig hoch. Und auch, man sieht auch jetzt bei unseren Zahlen, dass Leute, die mal in der Oberschule sind, dass die fast nur Materialschule wechseln. Also dort gegen auf ist die Durchlässigkeit klein, von Oberschule in die Realschule. Umgekehrt wechseln mehr von Realschule in die Oberschule.
Also abwärts funktioniert Durchlässigkeit besser als
ja,
aufwärts.
Aber was funktioniert, ist von Realschule ins Gymnasium. Dort haben wir eine recht gute Durchlässigkeit. Aber eben von Oberschule in die Realschule, dort sehen wir in den Zahlen, dort sind es ganz wenige, die einen Sprung machen.
Bildung hat natürlich auch einen direkten volkswirtschaftlichen Faktor. In Chicago gibt es eine Studie, oder hat es eine Studie gegeben, man hat über 20 Jahre lang Schülerinnen und Schüler verfolgt. Und sie haben dann festgestellt, jeder Dollar, den sie investiert haben, jetzt in der frühen Bildung, hat einen Faktor 10 gehabt, volkswirtschaftlich. In der Schweiz haben wir auch eine Studie, Margret Stamm hat die Studie durchgeführt, und wir haben den Faktor in der Schweiz zwischen 2 und 3. Also jeder Franken, den wir investieren, hat einen volkswirtschaftlichen Faktor von 2 bis 3 Franken. Danach im Erwachsenenalter. Und ich glaube eben, also ich glaube, ich bin überzeugt, dass sich jeder Franken lohnt, wo wir in die Bildung investieren. Jetzt in der frühen Bildung insbesondere, dort haben wir deutlich zu wenig, immer noch deutlich zu wenig, aber auch danach. Danach, jeder Einzelfranken, den wir investieren in die nächsten Generationen, wird einen hohen Faktor haben, einen volkswirtschaftlichen Faktor, hat aber einen sehr, sehr hohen Faktor bezüglich der emotionalen Gesundheit, der psychischen Gesundheit, grundsätzlicher Gesundheit der Menschen. Darum lohnt es sich enorm. Es wäre spannend, das im Liechtenstein auch mal zu messen, wo man eine Studie im Liechtenstein dementsprechend durchzuführen. Und ich glaube, es würde uns allen die Augen öffnen, was wir im Sinn der Finanzierung noch ermöglichen müssten.
Wobei ich ergänzen würde, ich finde, nicht nur das Geld sollte man reinwerfen, sondern man sollte auch noch schauen, ob es optimal genutzt ist. Und es ist eben jetzt eigentlich unser Kritikpunkt, der Stockwitt. Wir haben zwar viel Geld im System, wir investieren viel, aber eben, es gibt Schulsysteme, die viel weniger Geld investieren in ihr Bildungssystem und gleich einen besseren Output haben im Sinne, also jetzt in der PISA-Ergebnis zum Beispiel. Und dort finde ich, sollte man genau herschauen, eben, dass man das Geld wirklich dort einsetzt, wo es wirklich gebraucht wird und optimal nutzt und effizient.
Wir haben vorher schon angesprochen, das Thema Späss, die grosse Schulreform. Also da hat es ja mehrere Anläufe gegeben, um die Schulstruktur, die ja seit 1971, wenn ich es richtig nachgelesen habe, so existiert mit dem Gymnasium, mit der Realschule und mit der Oberschule. Und dann hat es versucht gegeben, 1980, dass man die Sekundarstufe 1 hat wollen anpassen wollte. Dann hat es im 2000 hat man eine neue Sekundarschule versucht zu entwickeln und dann eben 2009. Und seither hat ja niemand mehr das versucht anzulangen. Ist es jetzt nicht ein bisschen naiv da von der Stiftung Zukunft.li zu sagen, so, das, was man 40 Jahre, 50 Jahre probiert hat, das schaffen wir jetzt?
Gut, steht der Tropfen hüllt den Stein vielleicht. Ja, vielleicht, wenn wir jetzt wieder mal den Ball, also wir sind ja so, wir stehen am Spielfeldrand und werfen auf einmal den Ball wieder in die Politik hin und schauen, was denn passiert. Wir gehen Empfehlungen mit, wir gehen fundierte Studien mit, wo wir übrigens mit externen Projektpartnern erarbeitet haben, von der Uni, von PH Bern, von Pädagogischer Hochschule Bern. Und auch in Zusammenarbeit. Also wir werfen auf einmal der Ball in die Runde und schauen, was passiert. Natürlich in der Hoffnung, dass unsere Empfehlungen auf offene Ohren stehen und aufgenommen werden. Aber wir können natürlich nachher nur beeinflussen, was passiert. Aber ich hoffe wirklich, also ich meine, wir haben wirklich Studienlage da, wir haben wirklich, es gibt Daten zu allen diesen Punkten. Es gibt wirklich Bildungsforscher, die sich extrem stark mit diesen Themen auseinandergesetzt haben und wo Empfehlungen aussprechen. Und ich hoffe schon, dass Politik auf einmal das Gehör findet und dass man dort hört. Und wer der Herr Biedermann gesagt hat, wir haben einen kleinen Mikrokosmos in unserem Land. Wir hätten wirklich das Potenzial, um relativ schnell das zu ändern. Und ich glaube auch, dass man die Motivation wieder in die Lehrpersonen, in die Lehrteams einbringt, um nachher mal so etwas in Angriff zu nehmen. Weil eben viel haben wir schon erarbeitet, viel ist schon rum gewesen. Man hat es dort vielleicht einfach irgendwie gekillt, das Ganze, indem man gesehen hat, da bis BS, man will das Untergymnasium dann weg. Es ist einfach irgendwo das Vorder überladen gewesen. Aber wenn man dort die Nachwahlbefragungen anschaut, sind die Leute nicht grundsätzlich gegen die Intentionen gewesen. Und ich glaube, dort ist das Potenzial. Also ich glaube, auch die BS-Gegnerinnen und Gegner oder die dort das Referendumskomitee angeführt haben, die haben letztes Jahr nicht getroffen, haben mit ihr ein langes Gespräch gehabt. Und sie hat mir gesagt, so wie es mir vorschlagen, können sie es durchaus unterstützen. Also es sei jetzt nicht, sie sei sei nicht totsmal gegen die ganze Schulreform gewesen und sie fänden es super, wenn man eine freie Schulwahl einführen könnte und eben, wenn man das Schulprofil sich geben könnte. Sie war schon totsmal dagegen gewesen, dass man das Gymnasium, das Untergymnasium, wo aus ihrer Sicht halt Unwert hat, dass man es abgeschafft hat. Und ich finde, eben, man kann das Untergymnasium auch bestehen lassen. Es tut in dem Sinne nicht einen Abbruch, aber man sollte allen anderen Schulen noch die Möglichkeit geben, um sich zu entwickeln. Oder eben so, wie jetzt zum Beispiel die Realschule das Balzer sich auch hat wollen, zum Beispiel entwickeln. Die haben genau das wollen. Sie haben gesehen, wir haben eigentlich freie Räumlichkeiten. Wir täten gerne die Oberschüler von Balzer unterrichten. Und die Gymnasiasten, die Untergymnasiasten, weil ich von dort so noch so einen weiten Weg, wir behalten da alle da bei unserer Gemeinde drin und dann alle miteinander unterrichten. Aber das hätten natürlich auch der Struktur, ist das dann gescheitert, oder? Weil natürlich dann die jetzt Dresden auch nicht so freut haben, wenn man alle Oberschüler auch bezieht, denn dort. Und da gibt es dann natürlich die Diskussionen und es ist dann eben schwierig. Und darum muss es schon von oben, von Politik gewollt sein und die Schulen mal entsprechend unterstützt werden. Also es funktioniert natürlich nicht.
Wie ist denn Ihre Wahrnehmung in der Schweiz? Sie arbeiten in der Schweiz an der Pädagogischen Hochschule und da haben ja auch die Bildungslandschaft in der Schweiz. Wie ist denn das mit den Reformen? Funktionieren die in der Schweiz auch so gemächlich, um das Wort einmal zu verwenden?
Ja, grundsätzlich im Bildungsbereich sind es träge Prozesse, was so gut ist. Also ich denke tatsächlich, es wär fatal, wenn das Bildungssystem auf jegliche Entwicklung gerade reagieren würde. Also von dort her ist es schon gut, ist träge. Man muss einfach auch sehen, zu welcher Zeit welche Forderungen gestellt werden oder welche Wünsche, dass gestellt werden, welche Diskussionen geführt werden. Jetzt sind wir da an einem Zeitpunkt, wo wir sehen, die Welt verändert sich rasant. Wir haben viele neue Erkenntnisse. Wir haben zum Beispiel die Erkenntnis, dass Noten von Schule praktisch eine Nullkorrelation, Nullzusammenhang mit Erfolg im Erwachsenenleben haben. Noten haben wohl eine hohe Korrelation, haben einen engen Zusammenhang mit Bildungsweg, aber nicht mit Erfolg. Und das hängt damit zusammen, weil sich die Welt geändert hat. Und das muss man diskutieren miteinander. Oder? Haben wir tatsächlich noch das richtige System? Ich glaube, über viele, viele Jahre haben wir das richtige System gehabt. Wir sind ja erfolgreich gewesen. Aber jetzt ist es Zeit, wirklich ernsthaft darüber nachzudenken, ist das System tatsächlich noch zukunftsträchtig? Werden wir in Zukunft noch die jungen Leute haben, die Verantwortung übernehmen können und wenn, wo sie übernehmen wollen, damit sie uns dann
im Modell...
Genau, zum Beispiel. Und dort stelle ich die grosse Frage. Also es ist das grosse Fragezeichen. Und darum finde ich schon richtig, dass wir jetzt darüber nachdenken, ob wir den Schritt jetzt nicht angehen, Mond, damit wir erfolgreich sind. Von mir aus gesehen kommt es nicht ungefähr, dass wir ausgerechnet im deutschsprachigen Raum den grossen Fachkräftemangel haben. Im deutschsprachigen Raum haben wir das Gliedersystem. Es ist europäisch einzigartig, fast global einzigartig mit dieser Selektion. Frau Quader hat es angesprochen. Ich glaube einfach, dass man mit dem System nur wirklich am Gesellschaftsmodell gerecht werden kann. Und von dort her finde ich es dringend, dass wir darüber nachdenken.
Jetzt, Sie haben die Studie rausgebracht. Wie sind jetzt die ersten Reaktionen? Kann ich 10 Jahre wieder? Oder ist es eher ein positives Aufnehmen? Oder ist es ein wohlwollendes Aufnehmen im Sinne von, man findet es jetzt mal gut, dass es da gibt, aber am liebsten dann gleich nicht anlangen?
Also, ich muss sagen, Sie sind erstaunlich positiv gewesen bis jetzt. Also, ich habe ja zuerst gedacht, als man sie rausgebracht hat, ich lege mal einen warmen Pullover an. Weil eben, ich habe immer noch die SPS-Diskussion natürlich erinnert und habe gewusst, dass es dort sehr emotional zu hergegangen ist. Und ich habe gedacht, okay, wir bringen das raus und dann wären die Reaktionen gekommen. Und ich muss sagen, eben, gerade da, wo ich noch mit der Frau von dem Referendumskomitee von SPS geredet habe, habe ich gedacht, ja, ey, eigentlich, es gibt keinen Grund mehr, um das Thema nicht aufzunehmen, weil also ich glaube, da sind sehr viele Sachen deckt es ab, wo man wirklich weiterentwickeln könnte. Ich glaube, da finden wir den Konsens, wenn man wirklich den Mut hat, zum ersten Schritt einmal wieder gehen und das Thema wieder zu lancieren und ins Gespräch zu bringen. Und ich glaube, die Leute sind offen dafür, weil eben, wie Sie eingangs gesehen haben, Sie haben Ihre Kinder durch die Schulkarriere begleitet und haben so ein diffuses Gefühl gehabt, es funktioniert nicht alles gut. Und ich glaube, so haben viele Eltern, die ich jetzt auch wahrnehme in meinem Umfeld, meine Kinder sind auch in der Schule noch und ich nehme es selber so wahr zum Teil, wenn ich dann so sehe, was Sie so machen, denke ich dann manchmal auch, hey, das habe ich vor 30 Jahren genau gleich gemacht und habe es da schon schlecht gefunden. Also müssen wir uns vielleicht schon mal irgendwo einen Ruck geben, um irgendetwas daran zu entwickeln. Und von dem her habe ich das Gefühl, die Offenheit der Bevölkerung wäre schon da.
Wie ist das mit den anekdotischen Erfahrungen, die Frau Quader und ich haben? Haben die etwas Reales an sich oder ist das einfach, weil man persönlich in dieser Situation ist, dass man etwas nicht gut findet?
Nein, die haben etwas an sich. Absolut. Im Gegenteil, anekdotisch tut man eigentlich, vielfach Vergangenheit tut man eigentlich eher noch positiver wahrnehmen. Oder? Nein, die haben tatsächlich etwas dran. Also, ich habe damals zu meiner Schulzeit auch spannende Zeiten durchlebt. Auch nicht ganz einfach für meine Eltern, sage ich. Oder? Und es, auch damals habe ich für mich schon gekämpft. Aber eben damals hat man einfach das Gefühl gehabt, mal, es ist jetzt bei mir, das ist der Weg und er soll jetzt Automechaniker werden, weil daheim ist eine Garage. Und dann langt das. Und er muss nicht andere Wege gehen. Und für uns hat man das System gehabt, standardisiert, einen Weg, und dann führt das dann schon ins Glück. Nein, das trifft absolut zu. Also wir haben ja damals schon viele Personen gehabt, die gelitten haben in der Schule. Fragen Sie einmal in der Gesellschaft, wie viele Personen haben schlechte Erinnerungen an die Schule? Wie viele haben Erinnerungen, als dass sie bis heute zum Teil auf Lehrpersonen hässig sind, sage ich jetzt einmal. Das hängt damit zusammen, dass das System einfach auch nicht dementsprechend gegriffen hat. Mhm. Also, Ihre Anekdote kann ich sehr gut nachvollziehen.
Was ist denn Ihr Wunsch, Frau Quaderer, wenn, was jetzt als Nächstes passieren sollte, damit jetzt etwas vorankommt? Also, die Studie lädt da, aber Sie sind nicht diejenigen, die nachher die Unterschriften sammeln gehen oder so etwas.
Nein, das gehe ich nicht. Ja, also ich hoffe schon, dass es einfach jetzt bei Politikern, bei Aktiven, ich weiß nicht, ob die aktuelle Bildungsministerin, die ja schon gesehen hat, dass sie das nächste Jahr nur zur Verfügung steht, jetzt die Studie noch aufnehmen will, aber ich hoffe, es hat da ein bisschen eine längere Halbwertszeit, dass es dann vielleicht auch am nächsten Landtag die nächste Regierung aufnimmt. Also dass es wirklich auf offene Ohren stoßen und dass es wieder einmal zum Denken anregt und dass dann wirklich irgendwo im politischen Prozess in einer Initiative entsteht, wo sieht, komm, wir müssen das nochmal anschauen, wir greifen das an. Und ich will ja schon auch sagen, was ich meine, das Schulamt ist ja auch nicht untätig und sie sind ja nicht komplett in die andere Richtung am Springen. Also gerade der Ruf für die richtige Schulautonomie ist natürlich hier der aktuellen Bildungsstrategie von der aktuellen Bildungsministerin natürlich auch ein grosses Thema. Also da will man auch her. Aber eben, man muss die mutigen Schritte auch machen. Man muss auch die Lehrer und die Schulleitungen abholen, weil da sind auch nicht alle immer nur einig und dafür, dass man jetzt mehr Schulautonomie braucht. Also es braucht Herzblut, es braucht eine gewisse Vehemenz, es braucht viel Fingerspitzengefühl, um der Kuh oder das Thema anzugehen. Und ich hoffe, dass jemand sich finden lässt, wo der Enthusiasmus am Tag legt und dann eben wirklich mit vollem Herzblut das Thema nochmal aufbringt. Und ich glaube, dann kann man viel erreichen und ich glaube auch, dass man dann auf wenig Widerstand stoßt. Aber man muss es wirklich wollen und mit Herzblut vertreten.
Vehement, Engagement und Fingerspitzengefühl. Also ist eine relativ anspruchsvolle Aufgabe. Was wäre Ihre Idee, was jetzt als Nächstes passieren sollte? Braucht es die Person, die sagt, jawohl, das nehme ich jetzt in die Hand? An der richtigen Stelle natürlich.
Es sind politische Prozesse und von dort her braucht es. Ja, es braucht es. Aber es braucht eben auch die Lehrpersonen, es braucht Schulleitungen. Und ich glaube, die kann man sehr, sehr gut gewinnen. Ich glaube, jede Lehrperson, jede Schulleitung ist interessiert, Entwicklungen anzustoßen. Jede Lehrperson, jede Schulleitung ist interessiert, Schülerinnen und Schüler das möglichst beste Umfeld geben, dass sie sich möglichst ideal entwickeln können. Und es ist bedeutsam, dass wir die Personen hören, dass wir die Personen mitnehmen, auf sie hören, was sie brauchen, damit sie wirksam werden können. Aber natürlich funktioniert das nicht ohne jemanden, der vorne hersteht und das die Diskussion auch initiiert, auch moderiert. Und da ist Politik tatsächlich gefragt in unserem Land. Ja.
Wir sind also in einer Welt, die sich verändert hat, massiv verändert hat. Das Schulsystem ist 50 Jahre alt, mehr als 50 Jahre alt mittlerweile. Es hat früher eine klare Karriere gegeben. Man hat gewusst, braucht man eine Oberschule, braucht man eine Realschule oder braucht man ein Gymnasium, je nachdem, aus welcher Familie das man kommt. Teilweise ist das halt immer noch ein bisschen Thema, aber aus anderen Gründen. Und unsere Schule ist dort nicht auf die heutige Zeit ideal vorbereitet. Da gehen viele Potenziale verloren bei den Schülerinnen und bei den Schülern, weil sie am falschen Ort zu früh selektiert werden, weil sie aus familiären Hintergrund einen falschen haben, sage ich mal so. Und indem dass man die Schule für mehr Leistungsorientierung, also dass man noch leistiger das sortiert und weniger noch soziale Komponenten, kann man das machen, indem dass man einerseits die Profile erarbeitet, mehr Autonomie gibt der Schule, dass man die Kontrolle anders macht, nicht sieht von oben, was machen wir, sondern schaut, was kommt unten raus. Und die letzte Empfehlung von der Studie ist, dass dann auch die Eltern, respektive auch die Schülerinnen und Schüler, je nach Alter, dann könnten ihre Kinder dort hinschicken, wo sie das Gefühl haben, da komme ich das beste Ergebnis über. Die Stiftung Zukunft, die hat die Vorlage geliefert mit der Studie Bildung Liechtenstein, Innovation durch Schulautonomie und Wettbewerb. Ob und was sich in der Schule ändert, das werden wir vermutlich halt erst in einigen Jahren erfahren. Danke vielmals für das interessante Gespräch, Frau Koderer, Herr Biedermann, auch im Namen von der Stiftung, dass Sie da Ihr Wissen und auch Ihr Engagement geteilt haben mit den Zuhörerinnen und mit den Zuschauern hier. Wer noch mehr Expertenwissen haben möchte von der Stiftung Zukunft von Gli, der findet das auf der Webseite stiftungzukunft.li. Und wer immer auf dem Laufenden bleiben möchte, der findet stiftungzukunft.li auch auf Instagram oder auf LinkedIn und kann einfach die zwei Kanäle dann entsprechend abonnieren. Mein Name der ist Sigurd Wohlwend. Ich sage danke fürs Zuhören und fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei der nächsten spannenden Studie von der Stiftung Zukunft.li.